Canon hat endlich die R6 Mark III vorgestellt und die wurde dann prompt von einer anderen Ankündigung aus dem eigenen Hause übertroffen. Denn zur neuen Kamera präsentierte Canon auch noch ein neues Objektiv, das viele Menschen im Netz bisher beeindruckt. Die Sony A7 V ist zudem auch auf einem ersten Bild aufgetaucht. Reden wir natürlich auch drüber in Photographics News. Hallo und herzlich willkommen zurück und sorry nochmal für den spontanen Ausfall nächste Woche. Ich war leider tierisch erkältet und hatte wirklich keine Lust, mich vor eine Kamera zu setzen. Das ist heute natürlich anders und daher lasst uns mal schnell zu den Themen der Woche kommen. Die werden natürlich wieder präsentiert von unserem Sponsor Fotokoch. Euer und unser Partner für Fotografie und Videografie veranstaltet heute und morgen, also am 7. und am 8. November, die Fototage in Düsseldorf. Ich habe euch ja neulich schon mal verraten, was genau da alles passiert. Fotowalks, Workshops, Livestreams und vieles mehr. Zusätzlich gibt es aber auch noch einen Prospekt mit vielen guten Angeboten, den ihr auch online findet. Zusätzliche Angebote gibt es vor Ort in Düsseldorf. Schafft ihr es partout nicht dahin zu fahren, könnt ihr Fotokoch aber auch einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben. Alle benötigten Links alle benötigten Infos gibt es über den Link in der Podcast- und Videobeschreibung. Okay, bevor wir zu Canon kommen, würde ich einmal ganz gerne auf die Sony A7 V eingehen. Sony wird das neue Vollformat-Flaggschiff für die Mittelklasse wahrscheinlich Anfang Dezember vorstellen. Nachdem ja erst nur gemunkelt wurde, dass die Kamera irgendwann Ende 2025 kommt, will Sony Alpha Rumors jetzt diesen genaueren Zeitraum erfahren haben. Die Idee ist dabei wohl, Vorbesteller sollen die Kamera noch vor Weihnachten bekommen können. Die regulären anderen Kunden und Kundinnen bekommen sie dann im Januar 2026. Was genau man dann bekommt, das sehen wir aktuell auch schon auf dem ersten Bild, was mich ehrlich gesagt so ein bisschen gelangweilt hat, denn Sony übernimmt wohl wirklich einfach das Gehäuse der Sony A7 R5, was natürlich keinesfalls schlecht ist. Wirklich interessant wird der Launch, aber bezüglich Bedienung und Gehäuse nicht. Ich hätte mir auch irgendwie noch ein bisschen ein kompakteres Modell vorgestellt. Bei der Bildqualität könnte das aber natürlich anders sein, es könnte spannender werden. Denn eine nicht weiter genannte Quelle bestätigte letzte Woche noch definitiv einen neuen Sensor. In seiner News bringt Mark an, dass Sony nach der Vorstellung der R6 Mark III wohl auch wirklich keine andere Wahl mehr hat. Denn die Peer Review hat schon die Auslesegeschwindigkeit der neuen Canon gemessen und konnte die mit 13,5 Millisekunden identifizieren. Und das ist natürlich deutlich besser als die 67,7 Millisekunden des Sensors der alten Sony A7 IV. Und jetzt schauen wir uns doch mal die R6 Mark III an. Ein bisschen wie bei Sony gibt es hier beim Gehäuse auch wohl keine großen Unterschiede. Schaut ihr gerade auf YouTube zu, seht ihr jetzt gerade mal das Promo-Video der R6 Mark III immer wieder eingeblendet. Und da kann man die Kamera wirklich kaum von der 3 Jahre alten Vorgängerin unterscheiden. Canon integriert in der R6 Mark III aber zumindest den neuen 32,5-Megapixel-Sensor, den wir auch schon in der C50 gesehen haben. Das bedeutet also eine 34% höhere Auflösung, was ja schon mal ordentlich ist, bei vergleichsweise geringen Auslesegeschwindigkeiten, wie eben schon in der Sony News erwähnt. Und das, obwohl der CMOS-Sensor weder rückseitig belichtet wird, noch im Stacked-Format verbaut ist. Technisch ist es also echt beeindruckend. Ein 5-Achsen-Bildstabilisator gibt es ebenfalls und er schafft nun bis zu 8,5 Blendenstufen auszugleichen. Mit der höheren Auslesegeschwindigkeit schafft die R6 Mark III nun auch 40 Bilder pro Sekunde mit elektronischem Verschluss und 12 Bilder pro Sekunde sind es dann mit mechanischem Verschluss. Interessant ist, dass Canon dabei zwar den verbesserten DigicX-Prozessor verbaut, diesen aber nicht den Digic Accelerator wie bei hochpreisigeren Modellen zur Seite stellt. Verbessert hat Canon allerdings auch den Zwischenspeicher, der nun 150 RAW-Bilder in einer Sequenz aufnehmen kann. Bei der Mark II waren es, glaube ich, nur 75 Bilder und die können wir jetzt nun auch auf CF Express Typ B Speicherkarten speichern. Pre-Best-Aufnahmen funktionieren natürlich immer noch und jetzt zudem mit 20 vollwertigen RAW, JPEG oder HIVE-Bildern. Ich will gleich nochmal auf die Videofunktion eingehen, ganz kurz geht es aber noch um den Autofokus. Hier gibt es nämlich nur Verbesserungen im Algorithmus, finde ich aber nicht weiter schlimm, denn auch damals war der Autofokus schon sehr, sehr leistungsstark und jetzt ist er eben noch ein bisschen besser. Von diesem profitiert man natürlich dann auch, wenn man mit der R6 Mark III filmt und kann dabei wahlweise 7K RAW-Videos intern mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde wählen. Das ist echt ordentlich. In 4K sind es dann 60 Bilder pro Sekunde mit Oversampling oder 4K in 120 Bildern pro Sekunde ohne Oversampling sowie Full HD mit 180 Bildern pro Sekunde. OpenGate gibt es erfreulicherweise sogar in 7K bei 30 Bildern pro Sekunde. Bei allen Formaten können wir dann in C-Log2 oder C-Log3 aufnehmen. Wirklich stark ist zudem die Möglichkeit, sich Waveform einblenden zu lassen, Proxys aufzunehmen, sowie das Upgrade auf einen vollwertigen HDMI-Ausgang. Dieser ist dann auch eine der wenigen Neuerungen am Gehäuse. Wir bekommen leider auch keinen neuen EVF und auch kein neues Display. Canon schafft aber zu guter Letzt noch auf stärkere Akkus zu setzen. Wir bekommen jetzt nämlich den LPE6P Akku, den wir auch schon in der R5 Mark II nutzen können. Die älteren Akkus, und das ist natürlich cool, können Besitzer der Vorgängerin auch weiterhin verwenden. Laut CIPA-Rating führt der neue Akku aber wohl auch nicht zu einer längeren Akkulaufzeit. Die R6 Mark III braucht wohl deutlich mehr Strom. Sie schafft jetzt 390 Aufnahmen mit EVF und 620 Bilder mit Bildschirm. Nun, das sind doch überraschend viele Neuerungen in der R6 III. Ich persönlich finde die Kamera wirklich attraktiv. Würde ich jetzt neu ins Vollformat einsteigen, wäre die Entscheidung am Ende echt schwierig. Denn mit einem Preis von 2.899 Euro ist die Kamera bei allen Neuerungen nicht einmal teurer geworden. Gäbe es hier jetzt noch Drittherstellerobjektive mit Autofokus, wäre ich wirklich vollends zufrieden und würde vielleicht wechseln. Aber Canon hatte zur Präsentation der Kamera noch ein Ass im Ärmel, auf das gehen wir auch sofort ein. Ich will euch aber noch einmal vom Verkaufsstart am 20. November erzählen, solange müsst ihr euch noch gedulden, und habe aber auch noch einen kleinen Hinweis von unserem Sponsor Foto Koch für euch. Denn natürlich gibt es die R6 Mark III auch bei Foto Koch, das habt ihr euch jetzt wahrscheinlich gedacht. Der Shop hat mir aber als Hinweis für diese Folge mitgegeben, dass man die Kamera aktuell am besten mit Vorkasse als Zahlungsoption kauft. Dann wird die Zahlung erst dann fällig, wenn die Kamera auch tatsächlich auf Lager ist und auch dann versandbereit ist. Dauert euch das dann zu lang oder seid ihr noch unschlüssig, könnt ihr so lange nochmal ganz in Ruhe über den Kauf nachdenken und jederzeit kostenlos und ohne Risiko stornieren. Wollt ihr uns im gleichen Zug unterstützen, nutzt dafür doch gerne den Link in den Shownotes. Okay, ich lasse die Katze jetzt aus dem Sack. Canon hat zur R6 Mark III noch ein 45mm f1.2 vorgestellt, das mit nur 499 Euro echt sehr, sehr günstig ist. Und damit gleicht Canon auch ein bisschen aus, dass es für den RF-Mount, zumindest für Vollformat und für die neue R6 Mark III, noch keine Drittherstelle-Varianten von Wildrox, Samyang und Co. mit Autofokus gibt. Laut Datenblatt ist das Objektiv auch wirklich solide. Es wiegt gerade mal 346 Gramm, ist mit nur knapp 8 cm in der Länge auch halbwegs kompakt und soll mit 9 Blendenlamellen auch ein gutes, schönes, weiches Bokeh liefern. Für den Autofokus gibt es einen STM-Schrittmotor, der laut ersten Reviews auch zuverlässig und schnell genug fokussiert, aber natürlich nicht so schnell wie die teureren Objektive von Canon. Ein Bildstabilisator oder ein Spritzwasserschutz gibt es ebenfalls nicht. Dafür aber immerhin ein Bajonett aus Metall und Support für die Unterdrückung von Fokusatmen durch aktuelle Canon-Kameras, was bei dem Objektiv wohl auch wirklich nötig ist. Canon selbst ordnet die Bildqualität des 45mm f1.2 dann ungefähr auf dem Niveau oder so ein bisschen über der des 50mm f1.2 LUSM für den EF-Mount, also für die alten DSLRs, ein. Erste Beispielbilder in den Video-Reviews von Gordon Lang und Kai Wong haben mich persönlich aber nicht so wirklich abgeholt. Die Bilder sehen alle so ein bisschen verwaschen und kontrastlos aus. An den Rändern ist es dann ziemlich unscharf, vor allem wenn man die Profilkorrektur in Lightroom deaktiviert. Das sieht man bei Gordon Lang ganz gut. Wirklich scharf ist es dann wohl erst deutlich abgeblendet und das Bokeh gefällt mir persönlich weniger gut als bei den Nifty 50s von Canon, die es ja auch schon fürs Vollformat gibt. Da habe ich mich verhaspelt, ich meine natürlich Vollformat RF, also nicht Vollformat, gibt es sie schon lange. Als Frage an euch will ich aber nochmal mitgeben, findet ihr so sehr günstige Festbrennweiten sinnvoll? Klar ist es cool, so ein derart lichtstarkes Objektiv vor allem zu so einem günstigen Kurs zu bekommen. Sieht da irgendwie auch ganz nett aus, wenn da f1.2 draufsteht. Aber womöglich bekommt man dann erst recht Lust auf das 2.650 Euro teure 15mm f1.2 LUSM für Canon RF. Ich freue mich hier auf eure Kommentare und was da eure Erfahrungen so sind. Nikon hatten wir diese Woche noch gar nicht. Hier gibt es aber auch nur zwei kurze Nachrichten. Im Jahr 2025 wird wohl keine Nikon Z9 II mehr präsentiert werden. Dafür soll es aber wohl ein 70 bis 200mm f2.8 Mark II geben. keine große Überraschung, nachdem Nikon im August ja auch schon bereits das 24 bis 70 mm f2.8-2 präsentiert hat. Wahrscheinlich wird Nikon also nach und nach alle Objektive der Holy Trinity auf den neuesten Stand bringen. Enden wir diese Woche mal auf einer Bildbearbeitungsprogrammnote, kann man das so sagen? Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass Affinity neulich alle Verkäufe ihrer Programme eingestellt hat. Jetzt wissen wir auch, warum das der Fall war. Denn Canva, die haben Affinity ja letztes Jahr, glaube ich, vom Softwarehersteller Serif abgekauft, hat nun eine neue Version von Affinity vorgestellt, die wohl komplett kostenfrei bleiben wird und das auch dauerhaft. Das neue Programm kombiniert dabei eine Vektorverarbeitung, ein Bildbearbeitungsprogramm und ein Layout-Design-Programm unter einem Dach. Natürlich kann man diese Dateien dann auch direkt in Canva übertragen, was ich mir durchaus praktisch vorstelle. Canva legt bei Affinity zudem einen größeren Fokus auf die Anpassbarkeit der Software. Alles teilt sich in einige Studios ein, in denen wir Tools aus den Bereichen Vektor, Pixel und Layout miteinander kombinieren können. Menülisten können wir ebenfalls anpassen und dann alles für eine bessere Zusammenarbeit in Teams exportieren und an anderer Stelle importieren. Das wäre auch ziemlich umständlich, wenn man nicht mal Fragen im Team stellen kann, wo denn der eine oder andere Knopf zu finden ist. Förderlicherweise bleibt Affinity aber kompatibel mit Dateiformaten wie PSD, AI, PDF, SVG, TIFF und IDML. Habt ihr schon einen Account bei Canva, könnt ihr das Programm über euren bestehenden Account aktivieren. Sonst ist es aber auch kein großes Problem, sich mal kurz einen Canva-Account zu erstellen. Geld verdienen will Canva dann aber wohl durchaus über das neue Canva AI Studio. Wie genau das aussieht und was mit bestehenden Affinity-Käufen oder Abos passiert, lest ihr nochmal genauer in Jonathans News. Denn ich muss an dieser Stelle Schluss machen, nicht weil ich etwa keine Lust mehr habe, mit euch zu reden, sondern weil Photographics News ja auch ein möglichst knackiges Format bleiben soll. Etwas oder vielleicht sogar deutlich ausführlicher wird es dann aber in meinem nächsten Kameravergleich zugehen. Ich habe mir ein paar Kompaktkameras besorgt. Hier seht ihr schon die X106 und die Ricoh GR4. Ich war jetzt gestern schon mal mit allen Modellen spazieren und fand die Unterschiede wirklich deutlich. Wollt ihr das nicht verpassen, abonniert also unseren Kanal doch endlich mal. Und ich sag euch schönes Wochenende und bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Ciao.